Also wir hatten ja das Thema die Reichtümer der göttlichen Gnade, die 33 Stellungen oder auch Geschenke, die wir haben in dem Moment, wo wir gläubig werden. Das sind 33 Bereiche, die praktisch zutreffen auf jeden Christen, der von neuem geboren ist, der wiedergeboren ist, also der wirklich Christ ist, der in Christus ist. Wir haben schon einige gesehen, 22 Punkte. Jetzt fehlen noch die letzten 11 Punkte. Allerdings sind die Punkte, die jetzt noch kommen, teilweise etwas umfangreicher. Das heißt, ich werde die heute nicht alle schaffen. Ich werde heute nur 1, 2, 3, 4, 5 Punkte schaffen. Und der umfangreichste ist der erste, der 23. Und zwar hängt es zusammen im Epheserbrief. Und zwar Epheser 2. Ab Vers 4, da ist es: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und Schlüsselvers hier ist: hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, durch den Glauben, durch unsere Errettung ist eine Verbindung entstanden. Und zwar, wir sind mit auferweckt worden und wir sind woanders hinversetzt worden. Das heißt, wir sind von unserer Stellung hier auf der Erde versetzt worden in einen himmlischen Ort, in eine himmlische Region. Und das heißt natürlich nicht, dass wir wörtlich mit unserem Leib dahin versetzt worden sind, sondern das geistlich zu verstehen. Und aus dieser Tatsache, dass wir mit himmlischen Örtern verbunden sind oder dass wir uns gewissermaßen in den himmlischen Regionen befinden, ergeben sich einige Unterpunkte, und zwar 7 Stück, die sich wieder aus anderen Bibelstellen herleiten lassen, aber die hängen letztendlich damit zusammen, dass wir da sind, wo auch Christus ist. Wir sind in Christus und mit ihm sind wir mitversetzt. Das heißt, wir befinden uns mit ihm in den himmlischen Bereichen und haben da Zugang zu gewissen Dingen, zu gewissen Reichtümern, zu gewissen Punkten, die einfach auf uns zutreffen. Und man kann das ein bisschen verstehen wie eine Teilhaberschaft, weil es mit Christus, wir sind nicht losgelöst von Christus auferweckt, sondern wir sind mit auferweckt und mitversetzt, also mit ihm. Das heißt, es ist eine Teilhaberschaft zusammen mit Christus. Und es ist auch sowas wie eine Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ergibt sich dann in verschiedenen Bereichen. Der erste Bereich, das ist A, wir sind Teilhaber oder Partner mit Christus im Leben. Partner kommt ja auch von Teil, dass man zusammen etwas teilt oder zusammen etwas hat. Also Teilhaber mit ihm im Leben. Das heißt, jeder wiedergeborene Christ hat ja neues Leben bekommen. Und die Frage ist jetzt, was ist das neue Leben? Wie sieht das neue Leben aus oder wie kann man das definieren, das neue Leben? Es ist einfach eine Einreihung von Eigenschaften, wie man das neue Leben beschreiben kann. Und dann weiß man, aha, das ist das neue Leben. So ist es eigentlich nicht, obwohl es gewissermaßen indirekt auch richtig ist, sondern das neue Leben ist jemand. Das ist einfach Christus. Das heißt, Christus ist unser neues Leben. Das ist der innewohnende Christus. Also Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da möchte ich auf 2 Stellen diesbezüglich eingehen. Das eine ist Kolosser 3, Vers 4. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das heißt, unser Leben, unser neues Leben ist Christus. Und 1. Johannes 5, 11 bis 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das heißt, das Leben ist in Jesus Christus, ist in seinem Sohn. Und in seinem Sohn, in Christus, haben wir dieses neue Leben, das ewige Leben. Und somit sind wir Teilhaber am Leben Christi und Partner am Leben Christi. Und da gibt es ja viele Stellen in der Bibel über das ewige Leben, über das neue Leben, die sehr umfangreich sind und die auch beschreiben, wie reich dieses Leben ist. Das heißt, es ist ein komplett anderes Leben als unser Leben früher, das sehr armselig war, das erbärmlich war, das elend war und ist einfach das Leben eines anderen, sein Leben. Und das ist wirklich was Schönes zu wissen, dieses Leben, sein Leben hat er uns geschenkt und wir haben an diesem Leben teil. Dann gibt es eine Partnerschaft oder Teilhaberschaft in der Stellung oder an dem Ort oder an dem Platz, wo Christus sich befindet. Das ist eben das, was wir schon besprochen haben. Und Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das heißt, Jesus ist auferstanden, er ist auferweckt worden und mit ihm sind wir auferweckt worden und sind mit ihm versetzt worden und sind praktisch und teilen die Stellung zu Rechten Gottes, die Jesus hat, zu Rechten Gottes. Die teilen wir mit ihm, mit Christus zusammen. Und hieraus ergibt sich eine ganz praktische Folge, die haben wir in dem Vers gesehen. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Weil das so ist, weil wir wissen, von der Stellung her trifft es zu, sollen wir auch das suchen, was droben ist. Wir sollen also auf Christus schauen, und das suchen, was seinem Willen entspricht, in der Verbundenheit mit ihm. Das geht noch weiter in Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also hier die ganz praktische Folge wieder, eben das zu suchen, was droben ist. Und dann die Begründung, wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind mit ihm gestorben und aufgrund dessen ist unser Leben in ihm verborgen, in Christus verborgen. Und auch das wieder, sich dessen bewusst zu machen, das kann dann auch wieder wirklich auf Christus erheben und ihm eine ganz neue Sichtweise geben. Weg auch von dem, was hier uns belastet, uns bedrängt und wirklich wieder auf das Himmlische einfach zu schauen, weil wir diese himmlische Verbindung eben haben. Und dann, der Vers 4 ist dann die Verbindung dann zur Ewigkeit. Weil es jetzt schon so ist, weil wir jetzt schon diese Verbindung haben zu den himmlischen Orten, werden wir auch eines Tages mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist die Verheißung, die sich daraus auch noch ergibt. Dann die dritte himmlische Verbindung ist die Partnerschaft oder Teilhaberschaft mit Christus im Dienst. Und das ergibt sich aus 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Das Wort Gemeinschaft drückt zum einen die Gemeinschaft, die Verbindung aus, die wir zu Jesus haben. das eine die Verbindung zu ihm, das Verbundensein mit ihm. Und es hat aber noch vom Griechischen her einen weiteren Untergedanken. Und zwar der Gedanke der gemeinsamen Unternehmung. Aus der Verbindung mit ihm heraus ergibt sich eine gemeinsame Unternehmung, dass wir eine Partnerschaft im Dienst praktisch ausführen. Und das drückt dieser Vers auch mit aus, der kommt aber in der Übersetzung nicht so deutlich rüber. Das heißt, man könnte auch sagen, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Partnerschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Und zwar nicht einfach irgendeine Partnerschaft, sondern eine Partnerschaft, was zusammen auszuführen. Und das ist wirklich was Besonderes, dass Jesus uns so erhoben hat, dass wir wirklich in Verbindung mit ihm dienen dürfen. Das geht nicht losgelöst, wir können nicht einfach alleine dienen, sondern in Verbindung mit Jesus können wir dienen, und er bezeichnet es sogar als eine gemeinsame Unternehmung. Und wenn man so den Fluss vom Korintherbrief anschaut, hat der Korintherbrief ja ein gewisses Ziel. Und er leitet seine ganze Argumentation mit dem Vers ein. Und dann kommen einige Kapitel, wo er gewisse Ermahnungen ihm kundtut, aber auch die Weisheit Gottes. Und in ziemlich am Ende, in Kapitel 15, greift er den Gedanken wieder auf des Dienstes. In Vers 58 und sagt darum, dass es dieses Darum knüpft an all das, was er vorher gesagt hat, was er erklärt hat, die ganzen Kapitel, die davor kamen, unter anderem eben auch, dass eben Gott treu ist, der uns berufen hat zu dieser Gemeinschaft mit ihm. Und in Vers 58 heißt dann, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das heißt, hier ist eine Ermutigung, im Herrn überzufließen. Das heißt, dem Herrn zu dienen in Verbindung mit ihm, dann nicht träge zu werden, nicht müde zu werden, sondern sogar zuzunehmen. In dem Vertrauen, in dem Wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Dass wenn wir arbeiten und mit ihm verbunden sind und einfach dienen, die Bereitschaft da ist zu dienen, dass dieser Dienst nicht vergeblich sein wird. Die Umstände, der Widersacher, die Welt versuchen natürlich, uns das einzureden. Unser Dienst ist vergeblich. Alles, was wir tun, ist umsonst. Aber wir haben hier die Zusage und die Verheißung, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und da dürfen wir auch diese Verheißung in Anspruch nehmen und einfach vertrauen und in diesem Vertrauen dem Herrn dienen. Fest zu sein, unerschütterlich und zuzunehmen. Dann eine weitere Teilhaberschaft oder Partnerschaft, die wir haben mit Christus, ist Teilhaber mit Christus im Leiden. Und zwar in zwei Bereichen. Der erste Bereich geht aus 1. Petrus 4 hervor. Ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Also hier die Aufforderung, dass wir uns freuen sollen, wenn wir um seines Namens willen leiden, wenn wir geschmäht werden, wenn wir verachtet werden, wenn über uns gelacht werden, dann sollen wir uns nicht entmutigen lassen oder meinen, das sei was Fremdes oder meinen, wir müssten immer gut angesehen sein, weil wir Christen sind, sondern einfach die Aussage, dass wir mit Christus mitleiden und dass die Schmähungen, die Christus durchgemacht hat, dass die auch auf uns kommen müssen, weil eben der Knecht nicht größer ist als sein Herr. Deshalb müssen auch wir geschmäht werden und da mit ihm mitleiden. Und es drückt auch der Paulus aus, den gleichen Gedanken in 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Und zwar bezieht er sich jetzt hier auf sich selber. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, ich lese mal ab Vers 1 vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also bezieht es auch auf die Empfänger, aber auch auf sich selber. Er sagt uns, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Das heißt, die Bedrängnisse, durch die wir durch müssen, um Christi willen, dazu sind wir bestimmt. Das heißt, auch wenn wir in so eine Bedrängnis kommen und geschmäht werden oder verachtet werden oder verlacht werden, ist es nicht so, dass irgendwie zufällig wir auf jemanden gestoßen sind, der uns besonders feindselig ist, sondern das ist von Gott so für uns bestimmt. Und somit dürfen wir da teilhaben und dürfen das als lauter Freude achten. Dann im Leiden gibt es noch eine andere Teilhaberschaft. Wir haben nämlich auch Anteil an der Last oder am Mitleid für die verlorenen Seelen. Das ist ein anderer Bereich, wo praktisch direkt auch aus dem Herzen Jesu hervorgeht, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu den Verlorenen. Und diese Liebe darf auch in unserem Herzen bewirkt werden. Und das ist dann zum einen Galater 2, 22, wird einfach gesagt, dass die Frucht des Geistes Liebe ist. Das heißt, von uns aus hat niemand in irgendeiner Weise Liebe zu den Verlorenen. Das heißt, wir können die Liebe zu den Verlorenen selber gar nicht in unserem Herz produzieren. Wir können nicht sagen, ich liebe jetzt die Verlorenen oder ich weine jetzt um die Verlorenen und bete weinend für die Verlorenen. Das geht gar nicht. Sondern wir wissen, diese Liebe ist eine Frucht des Geistes und Mitleid zu haben mit den Verlorenen, bewirkt auch der Geist Gottes. Wir dürfen uns dann dem Herrn anbefehlen, wenn wir merken, das ist noch nicht so. Wir haben diese Liebe nicht und es ist uns nicht so ein großes Anliegen, dass Menschen verloren gehen, und dann einfach auf den Herrn vertrauen, dass er unser Herz da verändert. Und ich kann von mir selbst einfach sagen oder muss es einfach sagen, dass diese Liebe bei mir viel zu klein ist. Aber ich habe es immer wieder erleben dürfen, dass der Herr in gewissen Situationen die Liebe geschenkt hat, dass ich irgendwie das wirklich von Herzen empfinden konnte und Mitleid haben konnte. Ein Bewusstsein, dass jemand dabei ist, verloren zu gehen und wo es wirklich hingeht. Das ist aber nicht beständig da. Und ich muss mich da immer wieder dem Herrn anbefehlen und ihn bitten, dass er einfach das bewirkt, dass die Liebe noch mehr da ist. Und aus dieser Liebe oder aus dem Mitleid heraus, ich dann wirklich die Motivation habe und hingehe, um das Evangelium zu verkündigen. Damit das Evangelium auch in der richtigen Gesinnung verkündigt wird. Dass es nicht irgendwie so ist, dass man das Evangelium verkündigt, um was gesagt zu haben oder weil man weiß, das müssen wir halt machen, sondern dass die Motivation auch ist, zum einen die Liebe zum Herrn, aber eben auch die Liebe zum Nächsten und das Anliegen in unseren Herzen, dass derjenige wirklich auf dem Weg ist in die Hölle, in die Verlorenheit. Und das sollte uns nicht gleichgültig lassen, dass es so ist. Dass um uns herum uns eine Welt umgibt, die wirklich im Argen ist und wo die Zielrichtung wirklich die Hölle, die ewigen Flammen ist. Auch der Römer 5, Vers 5 sagt aus, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also wieder das Wirken des Heiligen Geistes, das einfach das bewirkt in uns. Dann Römer 9, 1 bis 3. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Also hier sehen wir einen Einblick, oder hier bekommen wir einen Einblick in das Herz von Paulus. Der Paulus hat gesehen, dass die Israeliten im großen Teil verstockt sind und dass die meisten eben nicht zum Herrn kommen, dass sie nicht zum Glauben kommen und dass nur ein kleiner Teil zum Glauben kommt. Er erklärt es auch im Römerbrief, dass es so ist. Und er hat in seinem Herz große Traurigkeit deshalb. Er hat große Traurigkeit, weil er sieht, seine Nation, sein Volk geht verloren und will von Christus nichts wissen. Und es geht bei ihm so weit, diese Traurigkeit, dass er sogar sagt, er wünschte selber von Christus verbannt zu sein. Also er sagt, wenn es möglich wäre, dass das Volk Israel gerettet wird und dass die Geschwister zum Glauben kommen, wünschte ich selber in die Hölle zu kommen. Wenn ich dadurch, dass ich in die Hölle komme, das bewirken könnte oder das dann möglich wäre, dass seine Volksgenossen zum Glauben kommen, dann wird er das tun. Und natürlich ist es nicht möglich, das weiß er auch, aber man sieht einfach das Herz von Paulus, die Einstellung, die Selbstlosigkeit, weil er wusste ja selbst, was es bedeuten würde, von Christus verbannt zu sein. Und so eine Liebe hat er zu den anderen, zu seinem Volk, dass er sich selbst vergisst, dass er sein eigenes Schicksal in dem Moment vergisst, weil er im Herzen so bewegt ist für das Volk Israel und für die Eintritt und zu Gott bittet. Und ich denke, dieser Einblick in das Herz von Paulus ist nicht umsonst da. Es ist ein Ansporn für uns, weil Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, mehr Liebe zu erstreben, nach der Liebe zu streben und einfach da den Herrn zu bitten, dass man da wachsen darf und dass er uns verändert. Und ich denke, wenn man diesen Vers betrachtet, dann wird jedem bewusst, dass noch viel Veränderung notwendig ist. Der George Whitefield, der hat, wenn er gepredigt hat und den Menschen Christus bezeugt hat, wurde auch immer so bewegt, dass er geweint hat. Also anscheinend hat er wohl in jeder Predigt, wahrscheinlich in fast jeder Predigt, man weiß ja nicht von allen, aber er soll bei jeder Predigt geweint haben, wegen dem Mitleid, das er gehabt hat für die Verlorenen, zu denen er predigt. Er hat die unter Tränen ermahnt, zu Christus zu kommen, zu glauben. Und so hat ihn das bewegt in seinem Herzen. Und das war kein Schauspiel, sondern er war wirklich da, wirklich bewegt. Und das war das, was ihm die Motivation gegeben hat, wirklich sich so einzusetzen und so zu predigen. Die Liebe, die Gott in seinem Herzen da gewirkt hat. Er ist morgens sehr früh aufgestanden und hat erstmal sehr lang gebetet auch für die Menschen, zu denen er predigt, und hat gerungen um die Seelen. Und dann hat er dann letztendlich das Evangelium verkündigt. Und das hat ihn dann so einfach bewegt und so berührt, dass er das wirklich von Herzen tun konnte. Und ich denke, das ist auch so ein Beispiel, dass es nicht nur damals möglich war, eine tiefe Liebe zu den Verlorenen zu haben, sondern das ist auch heute möglich. Das ist nicht nur zu Paulus Zeiten, sondern auch heute ist es möglich, da einfach zu wachsen und diese Liebe mehr und mehr zu bekommen vom Herrn. Also das ist praktisch die Partnerschaft im Leiden. Zum einen wegen den Schmähungen um Christi willen, zum anderen die Last für die verlorenen Seelen. Dann der nächste Punkt sind Partner oder Teilhaber mit Christus im Gebet. Und das geht aus Johannes 14, 12 bis 14 hervor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das heißt, wenn man das ein bisschen verkürzt, kann man sagen, bittet, so will ich es tun. Das heißt, wir sollen beten in Jesu Namen. Das heißt, wir beten mit ihm. Gewissermaßen kommen wir mit ihm zum Vater und bitten durch ihn zum Vater und haben durch ihn Zugang zum Vater. Und das heißt, auch wenn wir Jesus bitten, wenn wir ihn bitten, so wird er es tun. Also auch hier. Und wir dürfen aus anderen Versen wissen, dass das, was wir gemäß seinem Willen bitten, das wird er tun, das wird er erhören. Das haben wir schon, das Erbetene. Und das bedeutet, wir sind Partner mit ihm im Gebet. Das heißt, wenn er uns leitet und lenkt durch seinen Geist im Gebet, so dass wir durch die Verbundenheit mit ihm dahin kommen, dass wir das bitten, was seinem Willen entspricht, dann tut er's. Und das ist wieder eine Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit. Wir bitten nicht losgelöst von ihm, sondern unter seiner Führung. Und dann dürfen wir das erleben, dass Gebete eben erhört werden. Dann kommt ein weiterer Punkt. Und zwar sind wir Partner mit Christus in der Verlobung. Wir sind mit Christus verlobt. Und wir warten noch auf die Hochzeit. Die Hochzeit liegt in der Zukunft. Wir wissen, dass die Hochzeit eines Tages sein wird, wenn er wiederkommt. Dazu möchte ich zwei Verse vorlesen. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das heißt, wir sind verlobt mit Christus und werden eines Tages als keusche Jungfrau ihm zugeführt. Und dann wird die Hochzeit stattfinden. Das hat auch eine ganz besondere Bedeutung, die sich auch für Epheser 5, 25 bis 27 ergibt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also zum einen sehen wir die Liebe Christi zu uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sich sogar für uns hingegeben hat, um uns zu reinigen. Das heißt, die Tatsache, dass wir mal als keusche Jungfrau vor ihm stehen, ist in ihm begründet, in der Reinigung, die er bewirkt, die von ihm kommt. Und die Liebe, die er zu uns hat, ist eigentlich Liebe, die wir niemals nachvollziehen können, die sich dahin ausgedrückt hat, dass er sogar für uns gestorben ist. Eine unendlich große Liebe. Und aus der Stelle hier ergibt sich erstmal eine ganz praktische Anwendung für die Männer, die verheiratet sind. Die Männer sollen auf die Liebe schauen, die Christus zu der Gemeinde hat. Und mit der gleichen Liebe sollen sie die Frauen lieben. Das heißt, Christus soll ihnen hier ein Vorbild sein, soll ihnen hier ein Vorbild sein und ein Ansporn, die Frauen so zu lieben, wie Christus sie liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Und hier sehen wir, das ist ein Maßstab, der ist sehr hoch. Das bedeutet wirklich, auch zu schauen, wie behandelt Christus die Gemeinde? Wie viel Geduld hat er mit uns? Wie viel Barmherzigkeit hat er mit uns? Mit wie viel Sanftmut geht er mit uns um? Mit genau der gleichen Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut und Liebe sollen die Männer mit ihren Frauen umgehen. Das heißt nicht, wie es in der Welt manchmal ist, dass einfach ein grobes Verhalten da ist, dass kein Verständnis da ist, dass Rechthaberei da ist, dass einfach ein tyrannisches Herrschen da ist. So herrscht Christus nicht über die Gemeinde, sondern er herrscht über die Gemeinde voller Liebe und zeigt uns in Liebe viele Dinge auf und hat viel Geduld. Und das kann ich auch von mir persönlich bezeugen, wie viel Geduld der Herr mit mir schon hatte und immer noch hat. Dass ich eigentlich oft es verdient hätte, hart angefasst zu werden oder Schläge zu bekommen und habe keine Schläge bekommen, habe keine harte Rüge bekommen, sondern der Herr hat sich Zeit gelassen und in Liebe hat er mich korrigiert und ermahnt, wirklich mit großer Geduld und großer Barmherzigkeit und großer Sanftmut. Und ich denke, das kann jeder von euch bezeugen, dass der Herr so gütig ist und dass seine Barmherzigkeit so groß ist. Und das soll uns ein Vorbild sein. So sollen die Männer ihre Frauen behandeln, mit dieser großen Liebe, die sogar die Bereitschaft beinhaltet, für die Frau zu sterben. Aber ich denke, es ist nicht nur ein Vorbild für die Liebe des Mannes zur Frau, sondern auch allgemein die Liebe zu den Gläubigen, die Liebe zum Nächsten. Wir sollen ja unseren Nächsten lieben, wie uns selbst oder sogar so sehr, wie Gott uns geliebt hat, sollen wir die anderen lieben. Und auch hier ist ein riesengroßer, hoher Maßstab angesetzt, wo wir auch immer wieder auf Jesus blicken können, auf ihn schauen können und schauen, wie hat er gehandelt in seiner Liebe und da versuchen, dem mehr gerecht zu werden. Dann sind wir Partner, das ist der letzte Punkt der Partnerschaften, in der Erwartung. Das eine geht aus Titus 2, Vers 13 hervor. Den müssten jetzt eigentlich schon alle auswendig können. Ich müsste trotzdem nochmal vorlesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten in der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also hier haben wir die Aufforderung und wieder die Motivation zum Dienst, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Indem wir dem Herrn erwarten, auf den Herrn blicken und mit seinem Kommen rechnen, werden wir angespornt, ihm zu dienen und uns ihm zur Verfügung zu stellen, uns ihm hinzugeben. Und so erwarten wir die glückselige Hoffnung. Das heißt, wir erwarten sein Kommen. Und aus Hebräer 10, Vers 13 geht hervor, dass er wartet, er sitzt zu Rechten Gottes und wartet, bis die Feinde gelegt werden zum Schemel seiner Füße. Also er erwartet zum einen, dass die Feinde unterworfen werden, aber auch, dass er dann regiert im tausendjährigen Reich und letztendlich auf die Ewigkeit, wo wir ewig mit dem Herrn sein werden. Auch er wartet auf den Tag der Hochzeit, wo wir vor Jesus stehen werden. Und somit ist es eine gemeinsame Erwartung. Ja, ich denke, das war jetzt nur am Rande gestreift von dem, was sich daraus ergibt, dass wir mitversetzt sind in die himmlischen Regionen in Christus. Das ist was, was man erstmal gar nicht so begreifen kann oder verstehen kann, aber es ergeben sich doch einige Bibelstellen daraus und gewisse praktische Dinge. Wenn wir das einfach wahrnehmen, wenn wir das im Glauben annehmen und darauf vertrauen. Ist von der Zeit her, die man nur.
20 bis 12.
Also wir könnten es von mir aus auch heute bei dem belassen, nachdem wie es von der Zeit her. Wie lange predige ich jetzt schon? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut.
Das ist gut.
Reicht, oder? Ja, okay, das reicht. Ja, nee, das hast du schon. Haben wir heute halt nur einen Punkt geschafft, aber das macht ja auch nichts. 33. Ein Punkt mit 7 Unterpunkten. Ich wollte 5 schaffen. Ja. Die anderen sind aber kurz. Die anderen sind kurz, es ist nur so viel, aber. Ja, genau. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen für den Reichtum deiner göttlichen Gnade, wie reich du uns beschenkt hast und dass wir mitversetzt sind in die himmlischen Regionen, in dir, Herr, dass wir Zugang haben zu dir und dass wir in dir sind, Herr, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Und dieses neue Leben bist du. Es ist dein Leben, dein ewiges Leben, das du uns geschenkt hast. Dass wir dich erwarten dürfen und dass wir dadurch einfach angespornt werden, dir zu dienen und dir nachzufolgen und einfach zu vertrauen und nicht den Mut zu verlieren oder die Hoffnung zu verlieren. Einfach die Gewissheit zu haben, dass unser Dienst nicht vergeblich ist, Herr. Dass du uns befähigst und dass du einfach mächtig am Wirken bist. Gelobt sei dein Name dafür. Amen.